Es gibt Berufsgruppen, die haben den Job, auch mal eine schlechte Nachricht zu überbringen. Und da kann man Seminare dann mitmachen. Also meinetwegen Polizisten müssen das hin und wieder oder auch meine Zunft vielleicht, wenn man in der Notfallseelsorge arbeitet, dann ist das schon mal, dass man eben eine schlechte Nachricht überbringen muss, dass einem nahen Verwandten in einer Familie etwas zugestoßen ist oder so. Und dann kann man Seminare besuchen, wie man das denn macht. Da kann man lernen, sag erstmal als allererstes einen vorbereitenden, einen wohl ernsten, aber auch einen emotionalen Satz. Und erst dann, wenn du das eingeführt hast, dann sozusagen leg die Fakten auf den Tisch. Im Propheten Daniel gibt es diese Anwärmphase nicht. Der hat nicht um den heißen Brei rumgeredet. Der Schreiber dieses Buches hat nicht so ein Seminar besucht, wie man ernste und schwierige Nachrichten weitergeben muss, sondern der hat gleich am Anfang Vollgas gegeben. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte, das war sozusagen das Wichtigste, was man hatte, einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Auf Deutsch gesagt, es passierte eine Katastrophe und die wird mal ungeschminkt gleich am Anfang des Buches gesagt. Und es ist so eine Gegenüberstellung, wir würden vielleicht sagen, von David und Goliath. Da ist der babylonische Herrscher, der Nebukadnezar, der Goliath, und da ist der kleine Joachim von Juda, der David. Nur dass in diesem Fall eben nicht der David siegt, sondern dass der Nebukadnezar siegt. Und Nebukadnezar, das sagt das Danielbuch gleich in den nächsten Versen, trifft eine interessante Entscheidung. Der startet so etwas, ein Casting. Israel sucht den Superstar. Er beauftragt einen seiner Leute, Daniel 1, 3 und 4. Er sollte einige von den Israeliten auswählen, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer, das sind die Babylonier, unterrichten lassen. Also ich hätte nicht so viele Chancen bei diesem Israel sucht den Superstar gehabt. Jung bin ich nicht und schön, einsichtig, weise und klug sei mal auch dahingestellt. Also er suchte Top-Leute in diesem Volk, obwohl er sie eigentlich hat zu seinen Feinden gehören. Das ist eine interessante Strategie. Und der König beauftragt dann diesen Typen, als er ein paar Leute gefunden hat, zu denen auch Daniel und ein paar Freunde gehörten, Vers 5, gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Also das ist doch mal ein Deal. Statt Wasser und Brot, Shampoos und Kaviar. Königliches Buffet nonstop über 3 Jahre und ein Top-Training 3 Jahre lang in der königlichen Ausbildungsakademie. Das heißt, er sollte die Sprache lernen oder die Daniel und seine Freunde die Sprache lernen. 3 Jahre eine Top-Ausbildung. Und es werden dann eben Daniel und 3 weitere Namen genannt, die in diese enge Auswahl gekommen sind. Und das, was sich für uns wie ein 6er im Lotto anhört, war für Daniel ein Problem. Denn er hatte die Furcht oder die Angst, dass er durch die Speisen, die er von diesem königlichen Buffet 3 Jahre lang essen würde, sich verunreinigen würde. Dazu muss man dann die jüdischen Gesetze kennen und weiß, dass es da Speisegesetze gibt und so weiter. Und der Daniel sagte, wer weiß, was ich da alles zu essen kriege, das kriege ich gar nicht mit, das kann ich nicht machen. Und er schlug dem babylonischen Chefkoch einen Deal vor und der besagte, ich will nichts von der königlichen Speisekarte, von dem königlichen Buffet. Und der Chefkoch argumentiert dagegen, Vers 10, und sagt, Mann, ihr sollt doch das Beste vom Besten kriegen. Wenn der König sieht, dass ihr nicht wohlgenährt und gesund seid, dann kriege ich nicht nur ein Problem, sondern dann werde ich, und das war damals üblich, so einen Kopf kürzer gemacht. Und Daniel sagt, doch, lass uns diesen Deal machen. Du wirst schon sehen, dass das alles gut läuft. Und dann macht er dem Chefkoch einen Deal. Schlägt ihm etwas vor. Das steht jetzt nicht so in der Lutherbibel, aber es ist genau das Gleiche, was ich sage. Er sagt, ich möchte mich 10 Tage vegan ernähren. Also das war schon ein richtiges Risiko, was er einging. Was für uns sich so Pillepalle anhört, 10 Tage vegan ernähren, auf das königliche Buffet verzichten. Für ihn war das, es ging um Leben und Tod. Sowohl der Chefkoch als auch Daniel selbst. Vers 12, versuch es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit den anderen jungen Männern, die von der Tafel des Königs essen, und das dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Also 10 Tage zuckerfrei, vollwertig und vegan sich ernähren. Kann man übrigens heute Bücher zu kaufen, Daniel Fasten. Also wenn ihr bei der Stiftung Christliche Medien, SCM, auf die Homepage geht, dann findet ihr ein Buch, Daniel Fasten leicht gemacht, das ganzheitliche Konzept für Körper, Geist und Seele. Also wenn es damals schon funktioniert hat, wer weiß, heute ja auch noch. So, was passierte mit den Freunden, nachdem sie sich 10 Tage lang vegan ernährt haben? Vers 15, nach 10 Tagen sah Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts mehr zu nehmen. Also ein Plädoyer für vegane Ernährung in der Heiligen Schrift, tolle Sache. Warum erzähle ich das so ausführlich? Das ganze Ding mit der Ernährung von Seiten Daniels hatte ja eine geistliche Motivation. Daniel wollte nicht unrein werden. Das war seine eigentliche Motivation. Und gegenüber dem babylonischen Herrscher, dem er jetzt dienen sollte, war das so eine Sache. Denn wenn dem irgendwie jemand Widerstand leistete, dann gab es nicht irgendwie einen Petitionsausschuss oder so, wo man versuchte, den König umzustimmen, sondern dann ging es zur Sache. In der Regel mit Tod und Leben. Und Daniel, das war ihm deutlich, er hatte hier nicht Stress möglicherweise mit jemand aus der 3. oder 4. Garnitur, sozusagen irgendwelche Regionalfürsten oder so, nicht irgendwelche möchte ich gern Wichtigtuer, sondern es ging um Befehl von Nebukadnezar. Und wenn Nebukadnezar Daumen hoch machte, dann war Daumen hoch, dann war Leben angesagt. Und wenn Nebukadnezar Daumen runter machte, dann war Kopf kürzer angesagt. Also, man konnte da nicht diskutieren oder so etwas. Von daher, tierisches Risiko, also ein veganes Risiko, was, müsste ich besser sagen, was Daniel hier eingeht. Ja, und dann Vers 17, Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König. Und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, man höre und staune, fragte er diese 4 Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Also nach 3 Jahren Ausbildung macht Daniel einen unglaublichen Karrieresprung. Gott gab ihm außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Sie haben ein Vorstellungsgespräch bei Nebukadnezar und Daniel und seine Kumpels stellen alle anderen in den Schatten. Ausbildung mit Summa Cum Laude bestanden. Die Moral von der Geschichte, so tragisch für Juda und Jerusalem auch die politische Lage war, Daniel hatte von heute auf morgen den Mega-Karrieresprung seines noch jungen Lebens vor Augen. Aber das Problem war, es könnten seine geistlichen Überzeugungen strapaziert werden. Denn da waren die Speise- und Ernährungsgesetze, die Gott seinem Volk gegeben hatte, und manche anderen Gesetze. Und da wurde Daniel klar, das könnte schwierig werden. Und er setzt einen klaren Akzent. Er sagt, ich will mich um meiner Karriere willen nicht verbiegen, sondern ich bin Gott gehorsam in allem, was ich tue. Dann kann man im Danielbuch weiterlesen. Ich fasse das einfach mal zusammen. Daniel schafft alles, woran alle anderen scheitern. Gott gibt dem Nebukadnezar einen Traum Und er holt seine Traumdeuter und sagt, was habe ich geträumt? Erzählt ihnen gar nicht, was er geträumt hat. Und sie sagen, o König, kein Mensch kann das beantworten, deine Frage. Dann hört er von Daniel und Daniel kommt zu ihm und betet eine Nacht und sagt, Gott, zeig mir, was der Nebukadnezar geträumt hat. Und Gott zeigt ihm das. Und dann deutet er ihm diesen Traum. Und Nebukadnezar kommt zu der Überzeugung, Kapitel 2, 47, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Und mit dieser Wahnsinnstat steht der nächste Karrieresprung an, Kapitel 2, 48. Der König erwies Daniel daraufhin die höchsten Ehren und machte ihm viele kostbare Geschenke. Er setzte Daniel zum Statthalter über die ganze Provinz Babel und machte ihn zum Obersten aller königlichen Ratgeber Babels. Auf Daniels Bitte hin erklärte er Schadrach, Meschach und Abednego, das sind die babylonischen Namen seiner drei Freunde, zu Verwaltern der Provinz Babel. Daniel aber selbst blieb am Königshof. So, dann geht es weiter und Ingrid hat es vorhin so schön gesagt, wer Erfolg hat, der hat auch Neider. Und da sind die Neider, die sagen, ja, wir müssen diese Leute mal auf die Probe stellen. Und die sagen, wenn sozusagen wir würden heute sagen, die Sirene erschallt. Damals waren das die Trompeten und die Pauken und ich weiß nicht was alles. Wenn die im Land erschallt, sollen alle niederfallen. Und das Bild, das der König gemacht hatte, ein Riesenstandbild, was angebetet werden sollte, dieses Bild anbeten. Und Daniels drei Freunde machen das nicht. Von Daniel ist an dieser Stelle nicht die Rede. Daniels drei Freunde machen das nicht. Sie werden verpfiffen. Und nun soll ja mit ihnen passieren, was eben mit ihnen passieren soll. Kapitel 3, Vers 16. Schadrach, Mesach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden erst gar nicht versuchen, uns vor dir, König, zu dem sie zitiert worden waren, zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Das heißt, angekündigt war worden, wer nicht anbetet diese goldene Statue, der soll ins Feuer geworfen werden und soll ums Leben kommen. Und dann wird erzählt, wie er voller Wut war und sagte, der Ofen soll 7-mal stärker angeheizt werden, als das sonst üblich war. Und es wird by the way noch gesagt, die Männer, die den Ofen anheizten, die kamen aber bei uns leben, weil sie die Hitze nicht ertragen konnten. Und dann wurden diese drei Freunde von Daniel in den Feuerofen geworfen. Und der König guckt und er sieht nicht drei, sondern vier. Und sie bleiben unverletzt, weil der Engel Gottes bei ihnen war. Und es ist ein Riesenwunder. Und Nebukadnezar ist wieder wie vom Donner gerührt angesichts dessen, was passiert wird. Kapitel 3, 29. Er entschließt sich, deshalb lasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich in welcher Sprache ergehen. Wer über den Gott von Schadrach, Mesach und Abednego etwas Verächtliches sagt, der wird, so war es damals, in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Daniel bleibt bei dieser Feuerofenaktion unbehelligt. Die Geschichte geht weiter und Nebukadnezar bekommt einen Nachfolger und Daniel dient ihm weiter. Das ist der König Darius. Darius findet, dass der ganze Laden hier, dass das Reich Babel mal eine neue Struktur braucht und er entscheidet sich, 120 Statthalter einzusetzen. Und damit er als König sich nicht mit diesen 120 rumärgern muss, setzt er drei Fürsten über sie. Und dreimal dürft ihr raten, wer einer dieser Fürsten war, nämlich Daniel. Und Daniel arbeitet als einer dieser Top-Leute, Minister, Superminister für Darius. Und Kapitel 6, Vers 4, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Also er war top, er war an zweiter Stelle, wenn man so will. Und die anderen sind neidisch. Die wollen ihm am Zeug flicken, aber sie finden keinen Anhaltspunkt und sie sagen, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Und sie bitten um eine Audienz beim König, schmieren dem König kräftig Honig um den Bart. Er sei der Größte und Beste und allein Verehrungswürdige. Und dann heißt es in Kapitel 6, Vers 8, wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Daniel bleibt aber bei seiner üblichen Praxis. Handlungsmuster hat das Ingrid vorhin genannt. Das Gebot des Königs hin oder her, er betet zu Gott, Vers 11. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Das war für seine durchtriebenen Kollegen ein gefundenes Fressen. Sie verpfeifen ihn beim König und der König ist voll erschüttert. Er würde am liebsten bei Daniel eine Ausnahme machen, weil er seinen Dienst so zu schätzen weiß. Aber die Leute sagen, du hast es doch gesagt, König. Und dann tut er letztlich, was er angekündigt hat, nämlich, dass er Daniel in die Löwengrube werfen lässt. Und er kann die ganze Nacht nicht schlafen. Und am nächsten Morgen, als die Sonne aufgeht, läuft er zur Löwengrube und ruft Daniel, Kapitel 6, 22. Da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König. Mein Gott hat seine Engel gesandt. Er hat den Rachen der Königs der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Zuvor befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und die anderen, wir haben das schon gehört, denen geht es nicht gut anschließend, vorsichtig ausgedrückt. Damit ist klar, Daniel hat seinem Gott vertraut und Gott hat sich zu ihm gestellt. Er hat dieses unglaubliche Risiko eingegangen, was ihm das Leben hätte kosten können. So, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Klassiker in jedem Kindergottesdienst. Die Story hat alles, was man braucht. Sie hat einen absoluten Helden. Sie hat ein paar Bösewichte. Sie hat Spannung bis zum Bersten. Und der König der Tiere, dem der absolute Held der Geschichte zum Fraß vorgeworfen wird. Also das Happy End wird auf eine maximale Probe gestellt. Risiko, mit Gott etwas wagen, das ist unsere Predigtreihe. Und man vergisst angesichts dieser Geschichte, die viele kennen, die die Bibel irgendwie kennen und schon im Kindergottesdienst gehört haben, man vergisst fast, dass es für Daniel ja ganz einfach gewesen wäre, sich diesen Stress zu sparen. Er hätte nur mitmachen müssen. Mal 30 Tage im Gebet zu Gott aussetzen. Was ist denn daran so schlimm, wenn dein Leben auf dem Spiel steht? Hör doch mal 30 Tage einfach auf. Oder mach es still und heimlich, warum reißt du denn in die Fenster auf Richtung Jerusalem? Geht doch auch mal anders. Oder wenn sie alle sich vor dem Standbild niederwerfen, dann mach doch einfach mit, werf dich auch nieder. Du bist ja einer nur von Tausenden, von Abertausenden. Fällt doch gar nicht auf, alle machen es, du machst es auch. Oder vom Buffet des Königs mitessen, wie die anderen auch. Ja, unrein werden, okay, Speisegesetze, aber du weißt, was auf dem Spiel steht. Wenn du nicht mitmachst, dann bist du möglicherweise morgen tot. Also Daniel hätte nur mitmachen müssen und schon wäre dieser ganze Stress ihm erspart geblieben. Wir wissen, dass die Geschichte gut für ihn ausgeht, aber er riskiert ständig sein Leben. Warum? Warum macht er das, wenn er nur hätte mitmachen müssen, was alle machen? Mitmachen, was alle machen, das nennt man Mainstream heutzutage. Wer vom sogenannten Mainstream abweicht, der musste damals und heute vielleicht auch mit mehr oder minder massivem Widerstand rechnen. Wir bei uns noch gar nicht, weil wir so eine tolerante Gesellschaft sind, aber in anderen Ländern dieses Globus ist das Abweichen von Mainstream, gerade aus geistlich, aus religiösen Gründen, mit massiven Folgen verbunden. Aber was tut man denn dann, wenn ein Staat, der die staatlichen Gesetze, der gesellschaftliche Mainstream etwas fordert, was gegen meine Überzeugung und gegen mein Gewissen steht? So war es ja bei Daniel. Was tut man denn dann? Bei Daniel kam der Druck von ganz oben. Er war ja auch weit oben und der Druck kam eben vom Herrscher direkt. Das muss ja nicht immer so direkt von ganz oben kommen. Aber was sagt die Bibel denn dazu? Wir schauen auch ein bisschen jetzt ins Neue Testament. Und da, um einen gesamten Überblick in der Bibel zu bekommen auf diese Frage hin. Und da ist zunächst mal ein sehr überraschender Text bei Paulus zu finden. Römer 13. Jedermann, so hat Luther es übersetzt, sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Ich habe über diesen Text meine Examensarbeit geschrieben, Römer 13, 1 bis 7. Habe also diesen Text mal ein Vierteljahr zerpflückt und jedes Wort von oben und unten und rechts und links betrachtet. Und von daher, das sind so ein paar nette Déjà-vus, wenn ich über diesen Text jetzt wenigstens ein, zwei Minuten was sage. Was ist mit diesem Untertan der Obrigkeit seid gemeint? Eine mehr wörtliche Übersetzung, so hat Luther es ja Übersetzung, aus dem griechischen Urtext würde lauten, seid den euch übergeordneten staatlichen Gewalten, das ist ein Wort, was man auch für göttliche Gewalten benutzen kann, exousia, den übergeordneten staatlichen Gewalten ordnet euch unter. Da steht ein Wort, hypotassistai, was heißt tasso, es ist griechisch Ordnung, das heißt, du sollst dich einordnen in eine Ordnung, in eine von Gott gesetzte Ordnung. Der römische Kaiser war keine Demokratie. Paulus fordert hier dies Gehorsam, das Einordnen in ein staatliches System, auf was letztlich nach unseren Maßstäben und unserer Benennung eine Diktatur war. Auch wenn nicht jeder Kaiser ein schlechter Regent war. Aber Paulus hat das nie so verstanden, dieses sich ordne dich ein in eine staatliche Ordnung, dass man nicht auch eventuell etwas dagegen sagen dürfte. Also zum Beispiel sollte Paulus ausgepeitscht werden. Und er wusste, dass ein römischer Bürger, der er war, nicht ausgepeitscht werden durfte. Das wussten aber nicht die Leute, die ihn auspeitschen wollten. Und er beruft sich auf seine Rechte als römischer Bürger und sagt, das könnt und dürft ihr nicht tun, ich bin römischer Bürger. Aber es gibt auch andere Akzente als dieses sei Gehorsam der Obrigkeit, nenne ich es mal, im Neuen Testament. Das findet seine Grenzen, wenn Machthaber verlangen, dass ganz konkret und persönlich gegen ein Gebot Gottes oder gegen einen Auftrag Gottes gehandelt werden soll. Und nur für so einen Fall spricht Petrus und die Apostel zum Hohen Rat, Apostelgeschichte 5, 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, sie waren inhaftiert worden und wurden dann wieder freigelassen und die Leute sagten ihnen, ihr haltet die Klappe, ihr dürft nicht von Jesus von Nazareth weitererzählen. Und dann sagt Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auf Deutsch, ihr fordert hier etwas von mir, auch als staatliche Obrigkeit, als geistliche und staatliche Obrigkeit, was ich nicht tun werde. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mehr gehorchen, da heißt, man muss vielleicht auch abwägen manchmal. Es ist nicht immer ganz leicht, in so einer Frage oder in diesen Fragen zu entscheiden. In der Ethik, also der Frage, Ethik ist ja sozusagen die Frage, was soll man tun? Gibt es ein spezielles Wort? Dieses Wort ist die Pflichtenkollision. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, macht auch nichts. In der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Beispielen für eine Pflichtenkollision. Das heißt, das sind zwei Dinge, die du tun sollst, du kannst aber nur eins von beiden tun. Und du musst abwägen, was ist wichtiger. Berühmtestes Beispiel, das könnten manche andere nennen, ist die sogenannte Hure Rahab, die in Kanaan lebte und die Kundschafter waren über den Jordan gekommen und sollten das Land erkunden. Und dann werden sie eben entdeckt und sie werden verfolgt von so einem Suchtrupp. Und die Kundschafter verstecken sich im Haus dieser Rahab. Und dann klopft es an die Tür, die sind oben im Dach irgendwo versteckt. Dann klopft es an die Tür und die Rahab macht auf und es stehen Leute vor der Tür und sagen, weißt du, wo diese Kundschafter sind? Und Rahab macht die blauesten Augen, die sie nur möglich machen konnte, guckt den Suchtrupp an und sagt, nee, nie gehört. Keine Ahnung, wo die sind. So, damit war klar, sie hat denen die Unwahrheit ins Gesicht gesagt. Aber warum? Weil sie wusste, wenn sie sagt, die sind hier oben im Haus, dann geht es denen dreckig. Dann überleben die das vermutlich nicht. Also sie wusste, hier ist sozusagen, musste eine Pflicht, eine Gehorsamsverbindlichkeit sozusagen gegen die andere abgewogen werden. Sie hat gelogen, damit sie denen das Leben rettet. Also das ist nicht immer so ganz einfach, wie man mit solchen staatlichen Situationen umgeht oder wenn jemand etwas von einem fordert, wo ich spüre, das könnte schwierig werden. Gleichwohl sagt Paulus, ich gehe wieder zu Paulus zurück, zu Timotheus, bete für die Regierung. Und Paulus kannte nur den römischen Kaiser als den obersten Herrscher der damaligen Zeit, wie gesagt, kein demokratischer Herrscher. Und er sagt, du sollst bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen nennen, aber auch für den König und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können vor Gott. Also auf der einen Seite, ja, Christen sollen mit ja auch in der Mehrheitsgesellschaft unterwegs sein und sollen für Regierung und politisch Verantwortliche beten und wahrlich nicht nur die, für die ich gewählt habe, sondern auch die anderen. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, wofür stehen wir ein von der Bibel her? Dürfen wir als Christen Kompromisse machen, nur weil man von uns irgendwas fordert, was vielleicht eigentlich gar nicht geht? Welche Fragen haben Status confessionis, sagt man im Lateinischen, Bekenntnisrang. Also wo kann man nicht so ein bisschen hier und da, sondern wo muss man klar sagen, bis hierher und nicht weiter. Das ist für mich nicht verhandelbar. Für Daniel war nicht verhandelbar, ob er sich nun vor dem Standbild, was der König da aufgebaut hatte, niederwerfen lässt oder ob er sozusagen zum Gott Israels noch beten durfte oder nicht. Das war für ihn nicht verhandelbar. Hier konnte man nicht einfach sagen, naja, ist nicht so tragisch, nicht so schlimm, sondern Daniel sagte, bis hierher und nicht weiter. Und deswegen landete er bei den Löwen. Es gibt also ja, immer mehrere Möglichkeiten, sich zu entscheiden, sich dem Mainstream der öffentlichen Meinung sozusagen zu überlassen und sagen, weil alle machen, mache ich es auch. Oder auch deiner persönlichen Überzeugung zu folgen und dem Gewissen zu folgen. Ich habe am letzten Sonntag ein paar solcher Menschen kurz vorgestellt, will das nicht wiederholen. Aber da waren so Leute, die haben um ihres Gewissens willen, die sind einfach gesagt, bis hierher und nicht weiter. Und wenn es mich das Leben kostet. Was bedeutet das für uns heute? Es gibt mehrere Modelle. Ich will euch zwei vorstellen, wie man mit diesen ganzen Fragen umgeht. Das eine Modell ist von keinem geringeren als von Martin Luther. So, jetzt kommt ein bisschen Theologie. Ich meine, es war eben auch schon Theologie, aber jetzt wird's ein bisschen theoretisch vielleicht. Aber 11.41 Uhr am Sonntagmorgen, da muss das mal möglich sein für ein paar Minuten. Luther hat eine sogenannte Zwei-Reiche-Lehre entwickelt. Und er hat gesagt, es gibt zwei Reiche, die existieren nebeneinander. Auf der einen Seite gibt es das Reich der Welt und auf der anderen Seite gibt es das Reich Gottes. Und in dem Reich der Welt, da regieren, da sind die weltlichen Gesetze, da musst sozusagen, musst du deinem Dienstherrn gehorsam sein und du musst dem Staat die notwendige Pflicht und Gehorsam leisten, du musst vielleicht Eide schwören. Das ist das Reich der Welt. Das soll aber alles dem Schutz und der Förderung des menschlichen Lebens dienen. Und die Mittel dieses Reiches der Welt, die Regierungsmittel, das sind halt ja, die Exekutive, wie wir sie heute auch haben, die Polizei. Und da gibt es dann die Jurisdiktion, die Gerichte, die da und so weiter, Militär und was er alles genannt hat. Er sagt, du lebst als Christ in diesem Reich, weil du Bürger dieses Landes bist. Du bist im Reich der Welt drin und hast bitte schön Gehorsam zu leisten. Und auf der anderen Seite lebst du in dem Reich Gottes. Das ist das zweite Reich. Da geht es um Heil, da geht es um Glauben, da geht es um ewiges Leben. Und da wird über Buße und über Sündenerkenntnis und über Gnade und Vergebung gesprochen, über Glaube und über Dienen, über Heiligung und was nicht alles. Und das Ziel dieses zweiten Reiches ist sozusagen, dass du den Weg ins ewige Leben findest. Beim ersten Reich sollst du den Weg im Hier und Heute finden, in dem zweiten Reich sollst du den Weg ins ewige Leben finden. Und wie du das erreichst, bei Luther war das, da ist das Wort, das sind die Sakramente und das sind geistliche Ämter und was nicht alles. Und sozusagen diese beiden Reiche, in denen leben Christen. Jeder von uns, hätte Luther gesagt, im Reich der Welt und im Reich Gottes. Und diese beiden Reiche existieren nebeneinander und sie sollen auch nicht vermixt werden. Das hatte dann eine durchaus ein bisschen problematische Wirkungsgeschichte, weil eben Christen dann gesagt haben, ich muss untertan sein der Obrigkeit. Und manchmal, wenn sie es vielleicht hätten tun sollen, dann brauchen wir in Deutschland nur 80, 90 Jahre zurückdenken. Und das sage ich überhaupt nicht anklagend. Ich weiß nicht, wie ich damals entschieden hätte. Wenn sie es hätten tun sollen, Widerstand leisten, haben sie es eben nicht getan. So, das ist das eine Modell. Das hat viele Wirkung gehabt. Und das zweite, da muss ich jetzt mal mir ein bisschen Hilfe holen, nämlich den Flipchart. Und das versuche ich euch mal. Versuche ich euch mal ein bisschen aufzuzeichnen. Das zweite, da hat man auf der einen Seite, oder es ist so eine Art Zeitstrahl, und da passiert an dieser Stelle etwas, nämlich Jesu erstes Kommen. Jesus ist auf die Welt gekommen als Kind in der Krippe. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, passiert etwas, nämlich Jesu Wiederkunft. Und diese Zeit dazwischen, ich nenne sie mal, das mag jetzt manche ein bisschen komisch vorstellen, nicht nur Zeit, ich nenne sie Endzeit. Da haben manche eine andere Vorstellung von dem, was Endzeit ist, aber ich strapaziere mal ein bisschen eure theologischen Überzeugungen und sage, das ist sozusagen die Endzeit, in der wir leben, seit Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und hier, wenn man sagt, Jesus ist das erste Mal gekommen, dann hat er zunächst mal als Messias auf dieser Erde gelebt. Dann ist aber Kreuz und Auferstehung passiert. Er ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünden und er ist von Gott auferweckt worden. Und dann kommt noch eine Zeit, die nennt man die Zeit der Gemeinde, in der wir heute leben. So. Und jetzt ist Folgendes. Wir sind in dieser Zeit, wir wissen um Jesus als den Messias, wir wissen um seine Kreuzigung und Auferstehung, wir wissen seine Wiederkunft und dass er sein Reich aufrichten wird. In Macht und Herrlichkeit, Reich Gottes. Und als ein Teil dieses Reiches Gottes, auf das wir hinleben, hat er den Heiligen Geist zu uns geschickt. Sozusagen Gott selbst ist zu uns gekommen und kommt hinein in diese Zeit. Und drumherum in dieser Zeit ist es, ja, manches ist schwierig und es ist eigentlich eine dunkle Zeit. Viele Menschen gehorchen nicht Gott und machen ihr eigenes Ding und so weiter. Aber ganz wichtig, mitten in diese Welt hinein ist Jesus gekommen. Und da ist einmal sein Kreuz. Ein bisschen groß hier rein. Und da ist seine Auferstehung. Und das hat alles verändert. Und jetzt ist Folgendes. Der Heilige Geist ist von Gott gesandt in diese Zeit, in der wir leben. Und wenn Daniel ein neutestamentlicher Mensch gewesen wäre, die Idee Gottes ist, wenn ich das so sagen will, dass in diese Zeit, die dunkel ist und die durchaus auch schwierige Zeit ist, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, dass in diese Zeit Reich Gottes hineinreichen soll. Also nicht zwei Reiche nebeneinander, wie Luther das gemeint hat, sondern Jesus sagt einmal, mit ihm ist das Reich Gottes schon da. So, wir wissen, das Reich Gottes ist zukünftig auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist mit Jesus sozusagen Reich Gottes schon in diese Welt hineingekommen. Und da sind Menschen heil geworden und da gab es keine Krankheit und alle sind gesund geworden, die Jesus begegnet sind. Und was weiß ich, der Tod hatte keine Macht mehr. Jesus hat zeichenhaft Menschen vom Tode auferweckt und ist selber vom Tod auferstanden. Und immer wieder ist sozusagen Reich Gottes durch Jesus in diese Zeit in unsere Zeit hineingekommen. Und er sagt, wir sollen als Bürger des Reiches Gottes, die wir, wenn wir zu ihm gehören und an ihn glauben, sind wir Bürger des Reiches Gottes, sollen in diese Zeit hineinwirken, sollen sozusagen Botschafter des Reiches Gottes in diese Zeit hinein sein. Also hier soll nichts nebeneinander existieren, sondern Reich Gottes soll sichtbar werden. Wie denn? Also bei Daniel, wenn Daniel ein neutestamentlicher Mensch gewesen wäre, dann eben dadurch, dass er nicht angebetet hat, die heidnischen Götter, dass er nicht Gesetze und Gebote Gottes gebrochen hat, sondern eben, indem er sozusagen zu Gott, gegenüber Gott gehorsam war, hat er sich sozusagen in diese Zeit der Dunkelheit hinein das Licht Gottes gebracht. Oder wenn ich mich jetzt nehme und sage, so um alle meine Lebensbereiche sollen nach den Maßstäben des Reiches Gottes laufen. Nun wissen wir alle, wir sind unvollkommene Menschen. Wir sind Menschen, die ja, Fehler machen und wo nicht alles in Ordnung ist. Aber trotzdem, ich bin verheiratet. Meine Ehe soll ich so führen, dass etwas vom Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Das heißt an Liebe, an Treue, an Vergebungsbereitschaft und so weiter. Von Jesus heißt es, oder Paulus sagt ja mal, wir sollen als Männer unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist eine Riesenverantwortung, die wir vermutlich an ganz vielen Stellen einfach nicht erfüllen können. Aber das bedeutet, durch unsere Ehen soll etwas vom Reich Gottes in dieser Welt sichtbar werden. Wenn ich Familie habe, es soll etwas vom Reich Gottes in dieser Welt sichtbar werden. Wie ich mit all dem umgehe, was ich habe, es soll etwas vom Reich Gottes in dieser Welt sichtbar werden. Wir sollen Menschen sein, die versöhnt leben, weil wir durch Christus versöhnt sind. Hier ist sein Kreuz, da hat Gott, hat sozusagen sein Versöhnungsangebot uns gegeben. Und Reich Gottes bedeutet, in diese Welt hinein soll ein Zeichen der Versöhnung gegeben werden, indem wir selber versöhnt leben. Also was ich damit sagen will in Bezug auf Daniel, der nun ein alttestamentlicher Mensch war, aber das ist jetzt an dieser Stelle nicht das Entscheidende. Es geht nicht darum, dass wir uns anpassen in dieser Welt und sagen, wir leben mal so nach Möglichkeit, dass es nicht auffällt. Und irgendwie versuchen wir uns durchzulavieren, diese Welt ist dunkel und es ist alles schwierig und ich versuche so recht und schlecht durchzukommen. Sondern Daniel ist jemand, der einen Akzent gesetzt hat und der eben sozusagen Maßstäbe des Reiches Gottes in diese Zeit hinein gelebt hat. Komme, was da wolle und passiere, was da wolle. Er ist sozusagen mutig gewesen und hat Reich Gottes in diese Welt hineingebracht. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende für Christen in der Gestaltung unseres Lebens hier und heute, dass wir als Christen nicht abtauchen, sondern sagen, wir wollen eben Menschen sein, die Liebe leben, die Barmherzigkeit leben, die versöhnt leben. Das sind alles Maßstäbe des Reiches Gottes. Wer als Christ über diese Erde läuft und unversöhnt lebt, hat aus meiner Sicht etwas ganz Entscheidendes nicht verstanden, dass nämlich Unversöhnlichkeit mit dem Reich Gottes in dieser Welt nicht in Einklang zu bringen ist. Und so könnte man jetzt viele weitere Beispiele entwickeln und das deutlich machen, was das bedeutet. Aber ich glaube, dass es, ja, wo immer es schwierig wird und vielleicht auch Mut braucht, dieses Reich Gottes in dieser Welt zu leben, wie das viele Menschen, die es viel schwieriger hatten, als ich es habe, getan haben, da wird deutlich, wir sind nicht hier zugehörig, wir sind dem Reich Gottes zugehörig. Und uns interessieren im Letzten, wenn es auf hart und hart kommt, nicht die Maßstäbe dieser Welt, sondern die Maßstäbe des Reiches Gottes. Und die sollen wir leben lernen als ein Licht, sagt Jesus in der Welt. Eine Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben, seine Jünger sind so eine Stadt auf dem Berge und wir sollen das Salz der Erde sein. Das sind alles Bilder, die diese Grafik sozusagen irgendwie versucht darzustellen und in dieser Weise eben Reich Gottes in dieser Welt leben. Ich würde gerne beten. Vater im Himmel, du hast uns deinen Geist gegeben und wir sollen als Menschen in dieser Welt dich repräsentieren. Und ein Mann wie Daniel hat dich und dein Wort, deine Wahrheit repräsentiert und hat es auf die Spitze getrieben, wenn man so will, hat sein Leben riskiert und du hast ihn bewahrt. Für viele von uns wird das so extrem wahrscheinlich nicht kommen. Wir sind Menschen, die in einem Land leben, wo viel Toleranz herrscht und wo man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal Gegenwind bekommt, aber mehr auch nicht. Aber ich bitte dich, dass wir es lernen, wirklich deine Maßstäbe zu leben. Licht in dieser Welt zu sein, deine Maßstäbe in diese Welt hinein als Maßstäbe des Reiches Gottes hineinzubringen, weil du uns hilfst. Und egal, welche Lebensbereiche wir jetzt ansprechen, ob es unsere Ehe und Familie, ob es unser Job ist, unser Umgang mit unserem Geld, mit unserer Zeit, ob es die Menschen sind, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir versöhnt zusammenleben sollen. Und wir könnten noch andere Dinge aufzählen. Lass uns Leute sein, die die Maßstäbe des Reiches Gottes in dieser Welt leben, lernen zu leben. Wir brauchen deine Hilfe, wir sind schwache Menschen, aber wir bitten da um deinen Segen und deine Hilfe. In deinem Namen. Amen.